Menschen in der Zeit. Heute mit Dieter Althaus, Ministerpräsident von Thüringen. 50 Jahre. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Der bekennende Katholik Dieter Althaus wurde am 29. Juni 1958 in Heiligenstadt im thüringischen Eichsfeld geboren, das als katholische Enklave in der DDR galt. Sein Vater zählte dort 1946 zu den Mitbegründern der CDU. Als Kultusminister brachte Althaus ein neues Schulgesetz ein, das sich an besonderen Werten orientierte. Dieter Althaus galt seit vielen Jahren als Favorit des überaus populären Regierungschefs Bernhard Vogel. 2003 wurde er dann in der Tat zum neuen Ministerpräsidenten des Freistaates gewählt. Herr Ministerpräsident, Sie sind im thüringischen Eichsfeld geboren, das als katholische Enklave in Ostdeutschland galt. Wie schwierig war es denn, in der DDR ein bekennender, junger Katholik zu sein?
Es braucht Mut, den Glauben gerade auch außerhalb des Eichsfeldes zu bekennen und dann auch Grenzziehungen vorzunehmen, zum Beispiel einen Blick auf die Karriere eben nicht in die SED einzutreten, bestimmte Entscheidungen nicht mit nachzuvollziehen, die der Staat gerne gehabt hätte. Aber es hat auch große Freude gemacht, sich in einem solchen Bekenntnis verbunden zu wissen, nicht nur mit Eichsfällerinnen und Eichsfällern, sondern auch in der Weltkirche.
Sie waren immer schon durch Ihre Nähe zur katholischen Kirche aufgefallen. Welchen Grund würden Sie, außer der Erziehung Ihres Elternhauses, nehme ich an, für diese innere Nähe denn angeben?
Ich glaube, dass die geistige Verwurzelung, aus der auch ein hohes Maß an Spiritualität deutlich wird, etwas ganz Wichtiges ist für eine offene, freiheitliche Gesellschaft. Wenn ich im Dialog mit anderen Kulturen, mit anderen Religionen bestehen will, muss ich selbst eine Überzeugung haben und muss sie auch leben. Und außerdem glaube ich persönlich, dass mir und auch meinem Umfeld der Glaube eine wichtige Orientierung gibt, die zum einen mir die Chance gibt, bei wichtigen Fragen des Lebens und des Alltages Antworten zu finden, aber auch ein hohes Maß an Gelassenheit mitgibt, in schwierigen Fragen zu wissen, es kommt nicht nur auf mich an und auf das, was ich tun kann, sondern wir sind eingebettet in eine Gesamtverantwortung, die von Gott getragen wird.
Sie waren beim Berliner Mauerfall 30 Jahre alt. Wie haben Sie diese historische Stunde, dieses politische Wunderwerk miterlebt?
Ich war begeistert. Ich wohne grenznah, das heißt zu dieser Zeit eben auch nahe der Mauer. Meine Familie ist traditionell immer eine Teilungsfamilie gewesen. Das heißt, es gab viele Verwandte, die im freien Westen gelebt haben. Und mit meiner Frau haben wir immer sehr gehofft, dass irgendwann hoffentlich noch in unseren Lebzeiten diese Mauer zerfällt. Und als es soweit war, war ich einfach nur glücklich. Wir haben sofort mit den Kindern, mit der Familie insgesamt diese Grenze besichtigt, um auch deutlich zu machen, wie abstoßend und wie ausgrenzend und wie erniedrigend sie war. Und sofort haben wir dann auch begonnen, uns politisch zu engagieren für Freiheit, für die Neugestaltung unserer Gesellschaft.
Sie gehören der jungen deutschen Politikergeneration an. Welchen besonderen Erfahrungsschatz Ihres Vorgängers Bernhard Vogel haben Sie bewusst in Ihre eigene Politik einfließen lassen? Auf welchem Gebiet glauben Sie jedoch völlig eigenständig und politisch innovativ tätig zu sein, Herr Ministerpräsident?
Bernhard Vogel war für mich immer einer der herausragenden Politiker in Deutschland, weil er seine geistigen Überzeugungen sehr menschlich, sehr glaubwürdig, aber auch sehr nachhaltig in die praktische Politik übersetzt hat. Und er schaut auf die Menschen, er hört ihnen zu. Das hat er auch in Thüringen getan und hat auch gerade auf uns, auf die neue, junge Generation geschaut. Und Dafür bin ich ihm sehr dankbar, dass er also nicht nur gekommen ist, um Ratschläge zu geben und Verantwortung zu tragen, sondern vor allen Dingen auch gekommen ist, um Verantwortlichkeit bei uns zu ermöglichen, auch mit uns. Und ich selbst bemühe mich sehr stark darum, die Antworten zu finden, wie kann die soziale Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert gestaltet werden. Es wird schwieriger, die Globalisierung hat erhebliche neue Risiken mit sich gebracht, aber auch Chancen. Und wie man den sozialen Ausgleich in einer offenen, freiheitlichen Gesellschaft, die durch Arbeitsteilung rund um den Globus gekennzeichnet ist, sichern kann, diese Antworten müssen noch gefunden werden. Und darum bemühe ich mich besonders, dass wir sozusagen die Marktwirtschaft für das 21. Jahrhundert formulieren.
Politisch profiliert haben Sie sich auch bundesweit schon als junger Kultusminister durch eine völlig neue Bildungspolitik. Thüringen ist ja eine relativ junge Demokratie. In ihrer jüngsten Regierungserklärung steht ganz vorne der Satz: Bildung ist die beste Schule für Demokratie. Nun ist ja sowohl das Natur- als auch geisteswissenschaftliche Weltbild, das unsere Zeit beherrscht, in Krise oder sagen wir in einen Umwandlungsprozess geraten. Welche Aufgaben müssen erfüllt werden, um hier den christlichen Anforderungen entsprechend politisch und menschlich gerecht zu werden?
Also zum einen denke ich, muss über die Bildung die Grundfundamentierung bei jedem Einzelnen gesichert und auch stabilisiert werden. Das heißt, das Selbstwertgefühl, auch sich selbst heraus eigenverantwortlich Freiheit zu gestalten. Zum Zweiten gehört für mich für die Bildung zum Wesentlichen, dass es nicht nur die Frage der Wissensvermittlung und der Wissensanwendung ist, sondern die Personalität so auszuprägen, dass ich in der Lage bin, durch geistige Orientierung mich selbst in bestimmten Entscheidungsprozessen orientieren zu können, aber auch für andere Orientierung zu sein. Und drittens denke ich, dass Bildung heute noch stärker als historisch die Grundlage für soziale Gerechtigkeit legt. Denn je mehr wir selbst in der Lage sind, durch unsere Bildung, Ausbildung zur Profitabilität der Gesellschaft beizutragen, je besser gelingt es dann auch, den sozialen Ausgleich, die soziale Gerechtigkeit zu organisieren. Und deshalb hat Bildung Schlüsselfunktion.
Alsbald mit der großen Politik vertraut, machten Sie auch eine zeitgemäße Familienpolitik zu einem Ihrer Schwerpunkte, Herr Ministerpräsident. Das heißt, Sie messen der Familie seit Jahren einen herausragenden Stellenwert im sozialen und gesellschaftlichen Ordnungsgefüge bei. Was bedeutet für Sie die Familie, sowohl unter dem gesellschaftspolitischen wie auch christlich-sozialen Aspekt?
Für mich ist die Familie sowohl historisch wie für die Zukunft die Grundlage einer jeden Gesellschaft. Hier wird Gemeinschaft gebildet, hier wird durch die familiäre Beziehung über die Generationen hinweg das wesentliche Grund gelegt, was für eine freiheitliche Gesellschaft, für Solidarität, für Subsidiarität entscheidend ist. Und Familie muss auch in Zukunft den Kern der Gesellschaft ausmachen. Und deshalb steht Ehe und Familie auch unter dem besonderen Schutz der Gesellschaft und muss auch weiter unter dem besonderen Schutz stehen. Die Herausforderungen heute sind mir sehr bewusst. Natürlich wollen und sollen Familien die modernen Möglichkeiten nutzen. Deshalb muss Beruf und Familie miteinander verbindbar sein. Und dafür muss die Gesellschaft neue Antworten finden. Der Staat, die Gesellschaft darf sich aber nicht an die Stelle von Familie setzen. Es bleibt so, wie auch historisch, die Familie schafft die Grundlage der Gesellschaft. Und im christlichen Sinn, denke ich, ist die Familie auch die entscheidende Institution, um den Glauben zu leben und weiterzugeben. Dieses Vorbild, dieses gelebte Vorbild in der Familie schafft, glaube ich, den entscheidenden Nährboden dafür, dass dann aus der Kinder- und der Jugendgeneration, die Erwachsenengeneration erwächst, die ebenfalls durch ihre eigene Prägekraft dann den Glauben weitergibt. Insofern ist für mich auch für die geistige und geistliche Orientierung einer Gesellschaft die Familie ganz entscheidend.
Sie haben sich immer für eine stärkere Präsenz christlicher Grundsätze in der Politik ausgesprochen und sich dafür auch konkret eingesetzt. Auf welchen Gebieten sollen, ja, müssen christliche Politiker besonders aktiv werden?
Zum einen das schon angesprochene Thema Familie. Hier müssen christliche Politiker deutlich machen, dass es nicht modern ist, Familie in Frage zu stellen, sondern dass es für die Zukunft der Gesellschaft entscheidend ist, die Familie zu stärken. Und auch deutlich zu machen, dass Familie Verantwortung für die Gesellschaft hat, Bindungsfähigkeit weiterzugeben, das alles. Zum Zweiten in der Bildungspolitik. Ich glaube, dass gerade die christliche Verantwortung uns lehrt, dass wir die Stärken eines jeden erkennen müssen und sie über Bildung zu entwickeln, heißt Zukunft der Gesellschaft zu gewährleisten. Solidarität fundiert am Ende in einer Ausprägung über Bildung. Und drittens glaube ich, dass wir in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gelernt haben, dass die Verbindung zwischen marktwirtschaftlicher Ordnung und sozialer Sicherung dann am besten gelingt, wenn wir uns an eine Werteordnung halten, die heißt, jeder trägt seine Verantwortung umfassend. Und diese aus der christlichen Gesellschaftslehre entwickelte Theorie ist also nicht nur eine christliche Theorie, sondern auch eine Gesellschaftstheorie, die in der Praxis umsetzbar ist. Auch das können und müssen Christen heute deutlich machen.
Herr Ministerpräsident, Sie haben als gelernter Physiker, Mathematiker und Naturwissenschaftler mehrmals in erster Person das Thema der sogenannten Evolutionstheorie in die offene Diskussion gestellt. Das ist interessant, weil dieses Thema ja immer wieder und immer mehr sowohl wissenschaftlich als auch theologisch hochkarätig zur Debatte steht. Glaube und Vernunft stehen sich wieder einmal gegenüber. Wo liegt die Wahrheit?
Ich würde vielleicht sagen, für mich gilt das Credo, Gott macht, dass die Dinge wachsen und werden. Das heißt, Gott ist für mich nicht der Lückenbüßer bei noch offenen wissenschaftlichen Fragen, sondern die Wissenschaft erfüllt ihre Dimension der Gesellschaftserkenntnis und der Gesellschaftsgestaltung und der Glaube seine Dimension. Und man darf nicht gegeneinander diese Dimensionen ausspielen und man darf auch nicht diese Dimensionen einfach miteinander verbinden. Und es gibt leider Naturwissenschaftler, die über ihre naturwissenschaftlichen Erkenntnissen zu neuen Schöpfern werden wollen, die also der Meinung sind, der Glaube ist erübrigt, sie selbst geben einen neuen Glauben vor. Das ist genauso falsch wie die Christen, die meinen, die naturwissenschaftlichen oder allgemeinwissenschaftlichen Erkenntnisse würden nicht gültig sein, weil ihre einfache Glaubensantwort hier eine offene Frage formuliert, sodass ich sowohl gegen den Kreationismus bin, der für mich eher ein Fundamentalismus ist, als auch gegen Intelligent Design, also den lieben Gott als Lückenbüßer an noch offene wissenschaftliche Fragen zu setzen. Ich glaube, Evolution und Glaube, wissenschaftliche Erkenntnis der Welt und Religiosität und Glaube sind auch im 21. Jahrhundert nicht sich ausschließende Bereiche des gesellschaftlichen und des menschlichen Lebens, sondern sogar sich bedingende Bereiche der Wirklichkeit.
Sie kommen aus dem Land einer großen Heiligen, der heiligen Elisabeth von Thüringen. Weltweit bekannt durch ihre sprichwörtliche Sorge um die Armen und Kranken. Was hat diese Frau aus dem 12. Jahrhundert einem Spitzenpolitiker unserer Zeit zu sagen?
Es gibt Überzeugungen, die so bestimmend sind, dass sie, egal in welcher Situation, nicht aufgegeben werden dürfen. Die Radikalität, mit der die heilige Elisabeth sowohl als Ehefrau die Familie gestärkt, gestützt und geprägt hat, überzeugt genauso wie die Radikalität, mit der sie nach dem Tod ihres Mannes Ludwig ihr soziales Engagement erhalten hat, obwohl ihr eine andere Karriere offen stand. Und dafür hat sie den Abstieg sogar in Kauf genommen. Sie hat eine wirklich fast bedrohliche Veränderung in Kauf genommen. Aber sie hat in den wenigen Jahren, in denen sie dieses Werk in die Welt gesetzt hat, so viel verändert, sodass ich glaube, dass das Sozialkaritative, was sich daraus entwickelt hat, bis heute gilt und zukunftsfähig ist. Und das kann ein Beispiel sein, das auch heute für die Politik gilt. Es gibt Grundsätze, die nicht aufgegeben werden dürfen, die sich auch nicht in Kompromissen ergehen dürfen, sondern die erhalten bleiben müssen. Das sind Grundprinzipien, die für menschliches Leben, für Solidarität, für Gerechtigkeit ganz entscheidend sind. Und die muss man immer wieder verteidigen, die muss man aber auch einsetzen.
Warum, glauben Sie, hat Papst Benedikt XVI. Ausgerechnet die heilige Elisabeth als eine wahrhaft europäische Heilige bezeichnet?
Also sie hat ja eine erstaunliche europäische Geschichte geschrieben, aber auch dokumentiert in der eigenen Person, ihre Mutter aus Merane, ihr Vater aus Ungarn, geheiratet dann in Thüringen den Landgrafen Ludwig und damit eingespannt in das europäische Netzwerk der damaligen Macht. Aber sie hat gleichzeitig auch durch ihre Prägewirkung in Eisenach, in Marburg und an anderen Stellen ein soziales Werk in die Welt gesetzt, das natürlich sich inzwischen europäisch und weltweit ausgeprägt hat. Deshalb ist die heilige Elisabeth ad personam, aber auch durch ihr Werk wirklich eine europäische Heilige.
Wir danken für dieses Gespräch, Herr Ministerpräsident Althaus.
Sie hörten Menschen in der Zeit, Dieter Althaus, Ministerpräsident von Thüringen, eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.